Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Schnapszahl Folge 111. Lieber Sebi, hast du Schnaps bei dir oder bleiben wir heute an diesem Sonntagabend um 21.09 Uhr trocken? Oh, du hast das Feinglas wieder.
Nein, das ist nur nah an der Kamera. Das ist ein ziemlich leckerer Willi.
Okay, also du nimmst das wirklich voll. Ich nehme es 0,0. Bei mir gibt es heute nur Wasser, nachdem ich heute nochmal auf dem Fußballplatz gestanden habe und bei diesen sommerlichen Temperaturen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass am 16. Oktober irgendwie nochmal 23 Grad sind. Also ich bin dermaßen durch heute. Was aber schön war, einer der Zuschauer, Freizeitliga hat tatsächlich Zuschauer, hat ein EHC München T-Shirt an.
Oh. Du hast deine Groupies auch schon überall, oder?
Also als ich ihm gesagt habe, dass er ein schönes Shirt hat, als ich kurz zum Einwurf gelaufen bin, hat er gesagt, ich weiß und nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass er mich gekannt hat.
Okay, woher auch?
Ja, warum auch? Wir haben ja auch Radiogesichter oder Podcastgesichter.
Ja.
Bringt uns aber zum Thema. Wir sprechen natürlich über den Münchner Eishockey-Kosmos. Da hat sich in den letzten Tagen wieder ein bisschen was getan. Es haben sich auch Dinge getan, mit denen wir nicht gerechnet haben. Kommen aber vielleicht später dazu. Wenn wir aufs Wochenende gucken, 2 Spiele, 3 Punkte. Boah, unterm Strich bleibt stehen, dass der EHC Red Bull München weiterhin vom Platz an der Sonne grüßt. Die Punkteausbeute hätte feiner sein können. Die Spiele hätten auch feiner sein können, glaube ich. Wenn wir mal auf das Heimspiel am Freitagabend gegen Nürnberg blicken, ein bisschen kurios, oder? Also ich habe auch bei Radio Wiesenfeld ja ein bisschen reingehört bei dir und Robin. Also du hattest schon irgendwie Gaudi, oder?
Ja, es war halt irgendwie, es war total skurril, weil man ist halt einfach nicht gewohnt von der Olympia-Eishalle, dass das Eis so schlecht ist und irgendwie... Da waren einfach Situationen dabei, dass so ein Vierkampf um die Scheibe ist, 2 Münchner, 2 Nürnberger und die Spieler behaken sich und fahren weiter und so eine Sekunde später merken sie, dass der Puck vor einem Meter liegen geblieben ist und gar nicht mehr dort ist, wo die jetzt eigentlich alle um die Scheibe kämpfen, weil das heißt so... stumpf, weil ich weiß es nicht. Also es war grandios, wie oft der Puck einfach irgendwo liegen geblieben ist. Also um dann ordentlichen Pass zu spielen, musste so viel Gewalt dahinter.
Was ich auch irgendwie witzig fand, tatsächlich, das hatte sowas von Chaos auf Kufen dann irgendwann mal, weil keiner mehr irgendwie wusste, wo die Scheibe liegt. Also so ist es mir zumindest oft vorgekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, also ununterhaltsam war es ja nicht in der Hinsicht. Aber es war halt nicht schön, würde ich jetzt mal sagen.
Richtig.
Ich meine, ihr habt es mit Galgenhumor genommen irgendwie. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, was du da tun kannst. Und ich muss auch sagen, als es dann ins Penaltyschießen gegangen ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema, kommen wir dann vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf. Aber eine zweite Sache, oder beziehungsweise du hast ja nachgehakt, was ist denn da los? Also ich meine, man hat ja teilweise braune Stellen auf dem Eis gesehen.
Ja, auch von der Glocke, es waren andere Kanten, schon im ersten Drittel musste der Eismeister ja ordentlich Scharten raus oder mindestens mal eine riesengroße raus basteln wieder. Ja, war... Keine Ahnung, vielleicht war es einfach nur ein bisschen zu warm die letzten Tage und man wollte vielleicht die Kühlung nicht so weit raufdrehen, ein bisschen Energie sparen, ich weiß es nicht. Das ist, aber auffällig ist, man hat es jetzt die letzten 2, 3 Spiele gesehen, das war schon immer so ein bisschen, und wenn dann noch ein warmer Tag dazu kommt, so ein Spätsommer, Frühherbst, dann wird es halt,
ja. Ja, wissen wir nicht. Ansonsten, es ist ja eigentlich oder München ist eigentlich in der DEL bekannt für wunderbares Eis in dieser alten Eishalle. Das ist jetzt momentan nicht der Fall. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es mit der Energieversorgung so wirklich ist, oder ob man da oder grundsätzlich einfach zurückdreht. Das sind ja diese Zeiten gerade, wenn wir jetzt nicht rumspekulieren. Aber wie gesagt, es war schon auffällig, dass das Eis einfach nicht in, nennen wir es mal, nicht im optimalen Zustand gewesen ist. Was übrigens auch mal wieder für die Tore gegolten hat. Es war rekordverdächtig, wie oft da die Tore aus dem Angel gehoben wurden. Ich habe nicht mehr mitgezählt, muss ich sagen. Es war größtenteils auf Seiten von Danny Austenbirken. Allerdings auch das Nürnberger Tor ist dann, glaube ich, zweimal mindestens nochmal aus den Angeln geschoben worden. Also es gab böse Fanstimmen in den sozialen Netzwerken. Also Schiebung, ja, das Tor ist verschoben worden. Spielverzögerung, ja, ja, also es war halt schon auffällig. Ich meine, ist Danny plötzlich so kräftig in den Beinen, noch kräftiger als sonst? Ich glaube nicht.
Es passiert ihm schon oft. Also das ist, das kann man jetzt, man kann es einfach so festhalten. Dem Danny passiert es öfters als anderen Torhütern. So. Ob es immer Absicht ist oder ob es einfach sein Spielstil ist, unten die Kufe da irgendwie dazwischen zu bringen, sei jetzt mal dahingestellt. Ich jedenfalls will ihm da keine böse Absichten unterstellen. Andernfalls kann man es ja auch so machen wie David Lescio damals. Also, oder eben nicht mehr, aber... Im Nachhinein gesehen haben wir uns doch für ein nach einem hochklassigen Champions League-Spiel Spieltag kurz danach gar nicht so schlecht geschlagen, wenn man sich anschaut, dass die Straubinger verloren haben, die Wolfsburger haben verloren, wenn ich da jetzt richtig noch im Ding bin, und die Berliner haben es am Freitag auch nicht geschafft. Von dem her, genau, Berlin sogar gegen Bietigheim verloren, Straubing auch Bietigheim, also die letzten Spieltage, es war, ist in Ordnung, passt. Wir sind Tabellenerster, wir haben richtig viele schöne Tore, wir haben sehr wenig Gegentore, also ich will nicht, nein, ich möchte jetzt nicht.
Du möchtest jetzt nicht meckern.
Nein. Also wir haben die wenigsten Gegentore, wir haben die meisten Tore, wir sind Tabellenerster, wir haben ein paar Pünktchen Abstand zu Bremerhaven. Ja, so what. Ich möchte mich jetzt wirklich den positiven Dingen zuwenden und ja.
Dann wollen wir das auch sagen. Ansonsten, es gab noch zwei kleine Kuriositäten am Freitagabend, die nennen wir noch einmal ganz kurz. Einerseits, Maxi Kastner hat etwas versehentlich den Referee umgesenzt. Das kann passieren, aber da war dann auch ein bisschen Blut im Spiel. Aber da ist, glaube ich, soweit ich das gehört habe, eigentlich alles jetzt auch in Ordnung. Wurde ja dann kurz im Dreimann-System weitergespielt. Das ist jetzt nichts, was dann nicht, worauf man nicht vorbereitet gewesen wäre. Und im Nachgang auf der Pressekonferenz hat es eine Flasche Wein für Don Jackson gegeben. Von Manuel Kofler und Tom Rowe von den Nürnberg Ice Tigers. Nochmal als nachträgliches Präsent für 1000 DEL-Spiele. Schöne Geste. War aber schon im ersten Blick in den Pressekonferenzraum, war dann schon so irgendwie, warum steht da eine Flasche Wein? Den Red Bull-Dosen. Nein, aber wie gesagt, eine sehr schöne Geschichte. Und ja, über die Penalty-Schwäche des EHC Red Bull München möchte ich jetzt nicht großartig reden. Ich kann nur sagen, in den Penalty schießen sollten nicht alle Penaltys gegen dich drin sein. Vor allem, weil es ein Déjà-vu war.
Nein. Ja und nein. Du sprichst jetzt hier auf das Frankfurt-Spiel an. Ja, auch 3 von 3. Nein, weil die Penaltys, die Nürnberg geschossen haben, alle 3 hoch waren und gut also besser platziert geschossen waren. Das war jetzt, also oben in die Ecke gehen sie halt rein, und es ist halt auch, da verschießt man aber auch ganz gern. Also es war, Nürnberg hat 3-mal die mutige Variante genommen und ist 3-mal damit belohnt. Also er hat 2-mal die mutige Variante genommen, und der Penalty von Stoer, der war einfach geil. So. Von dem her, sie haben sich was getraut, sie haben die mutige Variante genommen, sie sind belohnt worden. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir jetzt auch mal im Penaltyschießen getroffen haben. Also es ist nicht...
Also ja. Der Trend ist dann doch so ein bisschen der Friend, es geht langsam in die richtige Richtung. Zumindest auf der eigenen Seite, ne? Ja. Vorm Tor, wenn man es so nehmen möchte. Ja. Mittlerweile sind auch die ganzen Sonntagabendspiele beendet, also München weiterhin auf Platz 1 nach 11 Spielen mit 25 Punkten gefolgt. Jetzt von Bremerhaven mit 22 Zählern und auf Rang 3 die Adler Mannheim und auf Rang 4 die Löwen Frankfurt. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Ich freue mich ziemlich, wir haben unsere Frankfurt-Tour am 6.1. klar gemacht. Ich freue mich.
Ja, so wie die meisten anderen Münchner Fans auch. Alle müssen mal was Weißes anziehen, hieß das.
Mhm. Kriegen wir noch weiße Packmas-Shirts, Sibi?
Keine Ahnung.
Ich dachte, du bist der Textilbeauftragte bei uns.
Ja, mag sein. Ja, weißt ja, was du heute kannst besorgen, das langt meistens auch noch morgen. Also
ja, okay, es ist natürlich eine Weile hin, aber ich wollte zumindest mal die Idee reinschmeißen. Haben wir jetzt eigentlich einen Stretch-Limo-Beauftragten gefunden?
Ja, habe ich, aber zu dem Spiel, das ich buchen wollte, hat er schon wieder keine Zeit. Also es ist, ja.
Also nochmal der Aufruf, ne? Also wenn ihr eine Stretch-Limo übrig habt für den 6.1. nach Frankfurt, nehmen wir auch die.
Nein, ich bin im Zug.
Achso, wir sind ja im Zug.
Ja, genau.
Aber in Frankfurt vom Hotel zur Halle.
Achso, ja, das kriegen wir irgendwie hin, ja. Schau du erst mal, dass du deinen Kasten Bier zum Zug bringst.
Ach, ich bin dann der Bierbeauftragte.
Ja.
Okay, das wusste ich noch nicht, aber ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Achso, du bist erst einen Post zu spät in die Gruppe eingestiegen. Das ist okay, gut.
Jetzt ja, ich war der Nachzügler.
Ja. Du weißt ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so. Also es ist, ja.
Ja, ich merke es mir. Was ihr euch gleich merken könnt, diese Folge bitte bis zum Ende anhören. Wir haben nämlich in Sachen tolle Eishockey-Erlebnisse, haben wir heute was. Ihr könnt was gewinnen bei uns. Bleibt also dran. Kann sich lohnen. Noch etwas ansonsten zum 2:1 Overtime-Sieg in Düsseldorf. Am heutigen Sonntag, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel sagen, oder? Man nimmt es mit.
Och, man nimmt es mit, also... Man hat gesehen, wie gut Haukeland wieder unterwegs ist und es hat einen ähnlichen Ausgang. Beide Torhüter, Haukeland und Niederberger, sind gut und am Ende nimmt Niederberger Langzeit.
Kennen wir noch irgendwo her.
Ja, irgendwo her. Es ist, ja.
Schon wieder Déjà-vu hier.
Ja.
Ah, ja. Dann würde ich ganz gerne noch mal einen Blick auf Folge 110 machen oder beziehungsweise Stammtisch-Folge 110. Lieber Sebi, du warst bei der vergangenen Folge ja nicht mit dabei. Da waren wir hier zusammen mit Robert Häusl, dem Basketballjournalisten. Wir haben über die Zuschauerzahlen gesprochen, auch mit Blick natürlich auf den SAP-Garden. Du hast die Folge, soweit ich weiß, nachgehört. Hast du noch Gedanken dazu oder irgendwelche Auffälligkeiten? Vielleicht kleiner Einschub hier. Am Freitagabend gegen Nürnberg waren in der Halle 3.837 Zuschauer.
Ich weiß, ich denke, ihr habt das auch ganz gut erwähnt. Und man hat momentan, oder ich jedenfalls habe momentan auch so das Gefühl, es ist ja auch gerade schwierig, Leute zu begeistern, mitzukommen. Und wir haben jetzt zwar nicht so krasse Probleme wie jetzt in Köln oder so, denen die Halle mit Konzerten zugemacht ist, aber wir hatten jetzt bei einigen Heimspielen durchaus Konzerte nebenbei auch am Laufen. Auch die Ausreden sind mir fast, also es ist mir fast ein bisschen zu wenig, aber man muss die Leute halt einfach wieder vom Fernseher hochkriegen. Das ist die eine Geschichte, und die zweite Geschichte ist, man hat dann so Spiele wie jetzt gegen Bietigheim oder so, da stand ich in der Halle und dann dachte ich mir auch so, ey Mann, was mache ich hier eigentlich? Warum, weshalb, wieso gebe ich mir jetzt heute schon wieder den Stress, alle 3 Tage so ein Spiel? Aber das ist jetzt bei mir so privat, bei mir fängt gerade so die Saison an, so ein bisschen breiig zu werden. So alle 3 Tage ist ein Spiel. Man merkt es ja auch hier jetzt im Podcast oder so, du kannst doch auf die einzelnen Spiele und auf die einzelnen Situationen schon fast gar nicht mehr so eingehen, weil das ist so ein, ja gut, dann machst du einen Podcast und das sind 2, 3 Spiele schon wieder gewesen und du weißt genau, übermorgen ist schon das nächste Spiel und es ist ja durchaus noch so, man hat ja, also und jetzt ganz stark sein, liebe Zuhörer. Man hat ja auch noch so ein Privatleben neben dem Eishockey, wenn man jetzt das nicht ganz so hauptberuflich macht. Und nicht alle, aber doch die meisten. Und ja, wie sagt man es? Wie gesagt, es wird halt einfach breiig irgendwo. Es ist so kein, boah, weiß ich nicht, jetzt schauen wir her, wir reden jetzt heute, jetzt haben wir vorher schon wieder drüber gesprochen, jetzt nehmen wir heute auf. Am Mittwoch geht's weiter, am Wochenende wieder und dann, bis dich umschaust, hast dann wieder irgendwie Champions Hockey League dazwischen. Da freue ich mich schon auf jeden Fall mehr als auf Iserlohn, Schwenningen oder irgendwas, aber die haben wir halt auch noch irgendwo mit dabei und ja.
Ja, die Spieldichte ist, haben wir natürlich auch angesprochen und das ist wirklich auch ein Thema. Und naja, die Groschen sitzen halt einfach auch nicht mehr so locker in diesen Zeiten. So ehrlich muss man auch sein. Wir haben nach der Folge 110 eine konstruktive Kritik bekommen. Möchte ich gleich dazu sagen, es war konstruktive Kritik, weil wir natürlich auf den ersten Blick mal verglichen haben, wie waren denn die Zuschauerzahlen in der Saison 1920, also in der letzten Vor-Corona-Saison. Aber da haben wir natürlich die in erster Linie mal auf die Gesamtzuschauerzahlen geguckt, also wirklich nach Ende der Hauptrunde. Wie hoch ist denn der Zuschauerschnitt und haben den jetzt mal quasi, hatten den dann verglichen mit den ersten Spielen bis vergangenen Sonntag. Und da kam völlig zu Recht natürlich der Hinweis, den wir zwar auch genannt haben, aber diese Kritik kam natürlich danach auch nochmal, dass das natürlich schwer zu vergleichen sei, weil halt so die Hochzeit Januar, Februar, März nicht dabei war, die Derbys nicht eingerechnet waren, potenzielle Playoff-Spiele nicht eingerechnet sind. Vollkommen richtig. Und deswegen haben wir uns unter der Woche, habe ich mich mal hingesetzt und dachte mir, ja, stimmt, aber dann bin ich neugierig geworden und dachte mir, komm, guckst du mal vor allem bei München. Ziehst du halt auch mal den Vergleich und zwar nur von den ersten 5 Heimspielen, denn es waren bis zu diesem Zeitpunkt die ersten 5 Heimspiele gespielt und vergleichst du mal, wie waren denn da die Zuschauerzahlen? Es waren immer mal wieder so einzelne Spiele dabei, wo auch mal eine Ticketaktion gewesen ist. Also es gab das Beispiel, ein Spiel gegen Schwenningen in der frühen Saison 2016-17 mit 5.090 Zuschauern. Ich habe mal nachgeguckt, das war Ladies Night. So, das zieht dir natürlich auch mal den Schnitt nach oben. Wenn man jetzt aber trotzdem einfach nur, wie gesagt, von den Schnitten der ersten 5 Heimspiele ausgeht, hat München mit einem Schnitt von 3.509 vor dem Nürnberg-Spiel, ja, muss man dazu sagen, das war das sechste Heimspiel, mit dem Schnitt von 3.509 in dieser Saison den niedrigsten Schnitt seit dem Saisonstart 2015-16. So, das steht erstmal zu Buche. 2015, 16 waren es 3.353 und ansonsten waren wir bei 4-1, 3-9, 4-2 und 4-0. So, das ist einfach mal abzulesen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, dann auch ein bisschen aussagekräftiger. Was wir danach noch gemacht haben, uns hat dann auch mal interessiert, ja, wie sieht es denn in der gesamten Liga aus? Weil das ist ja nicht auch das, was für uns interessant ist. Und deswegen haben wir diese Methode nochmal angewendet, und zwar einfach auf die gesamte Liga. Und zwar die aktuellen DL-Teams, also alle 15, auch die ersten 5 Spiele von 1920 im Fall von Bietigheim und Frankfurt. Selbstverständlich die Zahlen aus der DEL2 und haben das mal gegeneinander aufgerechnet. Und da sind wirklich interessante Zahlen rausgekommen. Und zwar, dass außer den Löwen Frankfurt, die einen Zuschauerplus von 32,4% haben im Vergleich als Aufsteiger, ist das aber ehrlicherweise auch nicht so wirklich überraschend, dass alle DEL-Teams mehr oder weniger stark einen Zuschauerrückgang zu verkraften haben. Und die stärksten sind einfach die Adler Mannheim mit 23,7% Minus, die Düsseldorf AG mit 23,2% Minus und auch Bremerhaven mit 20,9%. 9%. Diejenigen, die es am wenigsten betreffen oder die am wenigsten betroffen sind, sind Iserlohn und Augsburg mit 0,9 bzw. 1,1%. Aber so insgesamt ist das schon, waren das überraschende Zahlen auch noch einmal. Und der EHC Red Bull München ist in diesem Ranking auf Rang 10 mit einem Minus von 13,6%. Mal erstmal vorneweg gefragt, wie sehr hat dich dann nochmal so dieses Tableau überrascht, was wir da veröffentlicht haben auf unserer Seite mit diesen Zahlen?
Eigentlich gar nicht. Also es ist was heißt nicht überrascht? Ich dachte, es wäre mehr. Also so aus dem Gefühl raus dachte ich wirklich, der Zuschauerrückgang wäre größer. Dann dachte ich mir aber, okay, gut, beobachte das über die Situation, weil die zuschauerträchtigen Spiele kommen. Am Anfang dachte ich mir, okay, der Schnitt wird sich jetzt da nicht so viel ändern, so bei uns auch nicht und bei den anderen, weil zu den ersten zwei, drei Spielen, wenn die irgendwo im September sind, kommen eigentlich meistens eh nur die wirklich Eishockey schauen wollen und nicht die, für die es gerade die Jahreszeit dafür ist oder weil das Fußballteam gerade irgendwo Pause macht um die Ecke oder wo man sich halt dann überlegt, ah, gehe ich in eine Eishalle oder stelle ich mich in irgendein zugiges Fußballstadion irgendwo rein, wenn ich irgendwo ein bisschen Sport und Atmosphäre sehen will. Von dem her, nein, hat's mich ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen hat mich Bremerhaven überrascht, weil die ja doch irgendwie gar nicht so schlecht gestartet sind. Aber gut, muss man schauen, wie sich's da entwickelt, ob's da nochmal irgendwo ein bisschen zulegt. Aber ich denke, da dürft's auch eher. Bremerhaven ist jetzt nicht gerade die Gegend in Deutschland, bei denen man sagt, die Einwohner haben hier das Geld locker sitzen. Also nein, ach, es hat mich nicht überrascht. Nee, lass komm, mach weiter. Ja, nee, ich kann da nichts. Es hat mich nur überrascht. Ich hätte es mehr für mehr. Ich dachte es für mehr.
So, dann hatten wir das auf unserer Seite. Das wurde dann auch in der, vor allem auf Twitter, sehr, sehr auch wieder sehr, sehr konstruktiv diskutiert. Das freut mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das freut mich wirklich sehr. Auch das ist nicht selbstverständlich. Was dann aber passiert ist, muss ich sagen, das hat mich dann überrascht. Denn anscheinend gibt es da draußen Leute, die wirklich genau gucken, was macht Packmas. Darunter der Sportinformationsdienst. Und die AFP, das sind zwei Nachrichtenagenturen, die dann bei der DEL aufgrund unserer Erhebung nachgefragt haben und eine Reaktion haben wollten, also von Gernot Trippke. Das haben die ein oder anderen, werden es mitbekommen haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen platt. Das hat mich brutal überrascht, aber natürlich freut es uns. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl daraus, dass uns das wirklich sehr, sehr freut, dass diese Zahlen aufgegriffen worden sind. Und der Sportinformationsdienst hat, wie gesagt, bei Gernot Trippke nachgefragt und seine Reaktion war, die Vereine haben vorsichtig kalkuliert, es war uns bewusst, dass wir noch nicht wieder normale Verhältnisse haben und es werde noch 2-3 Jahre dauern, bis die Liga bei den Zuschauerzahlen wieder zu alter Stärke komme. Der Rückgang ist ein Faktor, aber den wir beobachten. Bei vielen Menschen sitzen deshalb auch die Euros nicht so locker. Und momentan muss man um die Laufkundschaft kämpfen. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir da so eine kleine Welle lostreten.
Ist schön, freut mich. Also, du hast dir da auch viel Arbeit gemacht in deiner Freizeit und
was aus so einer spontanen Idee im Urlaub werden kann, gell?
Hast dich da ordentlich reingekniet und wenn man jetzt so sagt, so okay, Sport 1 nimmt das auch auf seinen Social Media Seiten, muss man auch sagen. Wahrscheinlich seit Jahren so der erste Beitrag von Sport 1 Eishockey, das einen gewissen journalistischen Hintergrund hat. Also ist gut.
Das war halt schon ein bisschen böse.
Nein.
Okay.
Nein.
Nein. Allerdings muss man auch jetzt dazu sagen, uns hat das natürlich dann auch so ein bisschen interessiert und wir haben auch mal bei der DEL nachgehakt und wollten wissen, wollten zuerst gucken, ob wir vielleicht Gernot Trippke auch zu einem spontanen ein Interview oder ein Gespräch kriegen können. Das war in der Kürze der Zeit dann leider nicht möglich. Wir haben aber dennoch Antworten von der Deutschen Eishockeyliga bekommen. Wir wollten zum Beispiel wissen, waren diese Zahlen, diese Zuschauerzahlen der DEL denn schon vor der unserer Erhebung bewusst und war damit zu rechnen gewesen, dass das Niveau deutlich niedriger bleibt als vor Corona? Und die DEL hat uns mitgeteilt, dass sie selbstverständlich die Zuschauerzahlen checken und somit eigentlich immer einen guten Überblick haben. Es war damit zu rechnen, ja. Aber wichtig ist immer, dass alle Parameter im Blick sind. Es ist jetzt zum Beispiel nicht das zum ersten Mal, dass die zum Saisonstart weniger Zuschauer kommen als im Winter oder im weiteren Verlauf. Und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Wochentage an. Ne? Also vollkommen nachvollziehbar in der Hinsicht. Was uns aber natürlich dann auch interessiert hat, ob die DEL als Dachorganisation das Thema aufgreift und mit den 15 DEL-Teams oder diesen Organisationen zusammen dieses Zuschauerthema angeht, ob man einen gemeinsamen Plan hat, einen Turnaround zu schaffen und wie das sowas aussehen könnte oder ob das vielleicht doch nur bei den Teams standortspezifisch ist, also dass da jeder für sich selber kämpft. Das Thema ist aber laut DEL, das haben sie uns so mitgeteilt, mit Priorität auf der Agenda und man sei mit den Clubs im Austausch. Aber grundsätzlich liegt es natürlich an den Clubs selbst, ihre jeweilige Fanbasis zu aktivieren. Ich finde es tatsächlich rein jetzt von dieser Info, die wir bekommen haben, gut, dass das nicht nur standortspezifisch ist, sondern dass sich da die DEL als Dachorganisation auch ihre Gedanken macht. Wie das dann aussieht, kann ich jetzt schwer beurteilen, beziehungsweise müsste man jetzt in den nächsten Wochen sehen. Wie klingt das für dich, Sebi?
Boah, ja, ist eine nette Antwort. Es ist nicht wirklich tiefgründig, also es ist eine nette Antwort, vielen Dank.
In diesem Zusammenhang verweist die DEL auch noch auf die Liga-Kommunikation und die Club-Channels, Spiele, Stories, Social Media und so weiter.
Ja, ein paar Beispiele. Ich beobachten. Vielen Dank für die nette Antwort.
Ich meine, es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir eine Antwort kriegen. Also muss man es auch ganz
richtig sagen. Genau. Also von dem her vielen Dank für die nette Antwort. Inhaltlich ist das natürlich schön zusammen, aber da ziehe ich jetzt einfach nichts raus, was irgendwo noch. Ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet, auch von der DEL. Entweder ein bisschen konkreter zu sein, über was man da genau spricht. Aber gut. Schauen wir mal, was die Clubs rausziehen. Vielleicht können wir ja die nächste Zeit mal ein bisschen beobachten, wie der EHC drauf reagiert. Und vielleicht mal ein bisschen draufschauen, wieso, vielleicht beobachten wir einfach mal so ein paar andere Teams, die wir so ausgemacht haben, die einen großen Schwund haben. Da kann man ja auch ganz gut beobachten, was die so an Aktionen starten und wie sich's bei denen so weiterentwickelt. Ja.
Weil wir in der vergangenen Woche ja auch über den FC Bayern Basketball gesprochen haben, der ja zusammen mit dem EHC Rapper München den SAP Garden bespielen wird, wenn auch in kleinerer Form. Auch die haben ja ist nicht das einfachste Unterfangen, da momentan den Dome voll zu kriegen. Da haben wir was Interessantes gesehen. Der FC Bayern Basketball bietet ein Buddy and Beer Package an für das Euroleague-Spiel gegen Mailand. Das sieht folgendermaßen aus. Das sind 4 Tickets gegen Mailand, 8 Getränkegutscheine, ein Shuttle-Service und kostenloser Eintritt im Call Me Drella Club am Spielabend sowie 4 Longdrinks im Club für 99 Euro.
Also für mich schaut das aus, das kommt wahrscheinlich nicht von den Basketballern, das ist wahrscheinlich hier Partner von der Club wollte halt irgendwas wahrscheinlich. Ich habe mal dem das angeboten und wahrscheinlich ist es für den schöne Werbung, dass er da irgendwie die Leute nach dem Spiel dahin zieht oder einfach so auf sich bekannt macht. Also ja, ist in Ordnung. Also ich muss jetzt mal ganz klar sagen, also man merkt jetzt schon, dass auch bei uns in der Nordkurve gut Zuschauer da waren und die Student Hockey Night wird echt gut angenommen und das ist auch sehr angenehmes Publikum, wenn man das in der Halle, also ist jetzt nicht so, dass das nur bei den anderen, also die letzten 2 Spieltage Student Hockey Night war viel Publikum da. Und was man so um Stadion mitgekriegt hat, ist das halt auch Publikum, das dann gern danach noch irgendwo davor und danach gerne irgendwo abgeholt und unterhalten werden möchte.
Das heißt, der Ansatz ist schon mal richtig. Man muss halt vielleicht überlegen, ob man das noch weiter spinnt.
Ja, ist das Ding. Ich meine, so Aktionen ziehen halt und man muss halt schauen, wie nachhaltig sind. Du hast diese Ladies Night ins Spiel gebracht. Das ist natürlich noch mal eine Hausnummer mehr. Das war, glaube ich, alle Frauen durften kostenlos ins Stadion, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe,
Ich weiß
damals.
es nicht mehr. Oder
Das war.
jede Dame durfte eine Freundin kostenfrei mitbringen oder irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon sehr,
Nee,
sehr
ich
lange
glaube
her.
wirklich, dass das, ja, es ist das Ding, aber ich glaube, das war wirklich komplett frei. Also deswegen, klar, aber das kostet auch Geld oder das muss man sich auch erstmal leisten wollen. Wir haben unter den normalen Zuschauern, würde ich sagen, bei uns in der Halle, das ist jetzt auch wieder gefühlt, ich habe es nicht nachgerechnet. Vielleicht kriegen wir da auch noch Zahlen her. Ich würde jetzt mal sagen, vom Publikum ist es sehr, also sehr ausgeglichen, Männlein, Weiblein, plus divers und wer noch kommt und nicht ausgeschlossen werden sollte. Aber so der Mainstream-Blick jetzt erstmal auf die 80, 90%, die sich in männlich-weiblich definieren, dürfte sehr ausgeglichen sein.
Ein Thema, das wir tatsächlich auch mal ein bisschen angesprochen haben oder was wir immer im Hinterkopf auch behalten haben, sind oder das veränderte Konsumverhalten. Na, also, dass man während der Geisterspielsaison dieser Mistleider, der aber einfach notwendig gewesen ist, dass man viele Fans wohl an den Fernseher verloren hat, sage ich jetzt mal, weil es ja doch einfach ist, das zu konsumieren. Und natürlich, wenn man jetzt überlegt, einen Zehner im Monat für Magenta Sport, das ist dann günstiger als, keine Ahnung, 4, 5 Spiele zu besuchen. So ehrlich darf man sein. Da haben wir natürlich bei der DEL, da wollten wir bei der DEL auch nochmal nachhaken und haben nachgefragt, da ja während der Corona-Zeit die Abozahlen und Zugriffe bei Magenta Sport stark zugelegt haben, ob das jetzt noch der Fall ist und im besten Fall, ob wir eine Größenordnung wissen können. Also konkrete Zahlen haben wir nicht bekommen, aber nach unseren Informationen sind die Zahlen weiter sehr, sehr gut. Und man sei im Vergleich zur vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt bereits besser unterwegs. Und das wundert mich jetzt tatsächlich dann eher nicht. Ich meine, es ist schön, Aufmerksamkeit am Bildschirm, hilft nur den Verein natürlich vor Ort wenig.
Also was mir an der Geschichte gefällt, ist, dass wenn die jetzt besser unterwegs sind und es sind ja mehr Leute in der Halle wie letztes Jahr, dann ist das schon nochmal ein schönes Plus dazu, dass man hier am allgemeinen Interesse am Eishockey festmachen kann.
Das ist
Aber
bei
auch wenn man
das.
Magenta hat, darf man ins Stadion gehen, oder? Oder das machen wir später.
Natürlich darf man das. Soll man
Ja.
ja sogar. Aber wie
Ja,
gesagt,
vielleicht
bleibt bis
helfen die
zum
einem
Ende.
auch.
Ja,
Ja,
es kann ja sein, dass Magenta wirklich ein Hebel ist.
ja.
Aber da kommen wir, wie gesagt, am Ende der Folge nochmal drauf. Aber vollkommen klar. Man muss dazu nochmal sagen, die vergangene Saison war ja die Geisterspielsaison und in der letzten Saison gab es diese Zuschauereinschränkungen, wo teilweise halt nur 25% Auslastung war oder Stehplätze gesperrt. Man muss auch fairerweise sagen, dass in den seltensten Fällen da die Gesamtkapazitäten ausgenutzt worden sind. Also deswegen kann man das, denke ich, dann jetzt schon so ein bisschen vergleichen. Also von dem her bin ich ehrlicherweise bei dir. Das ist an sich wirklich eine positive Sache. In diesem Zusammenhang haben wir noch eine Frage bei der DEL hinterlegt, nämlich, wie haben sich denn die Zahlen im Free-TV eigentlich verändert? Denn, wie wir wissen, in der vergangenen Saison war eigentlich am Anfang noch Sport1 der Free-TV-Partner, der das Signal von Magenta Sport abgegriffen hat und ausgestrahlt hat. Dann gab es während der Saison den Wechsel zurück zu Servus TV, was von der Bildqualität ein Upgrade war, und zwar ein brutales, weil, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wenn du keinen Receiver hast oder ja HD Plus, dann ist es bei Sport 1 schwer, Eishockey schön zu verfolgen. Ich glaube, so ehrlich darf man sein. Das ist bei Servus TV und HD standardmäßig eine andere Geschichte, aber trotzdem, es ist halt nicht mehr Sport 1. Da ist Servus TV noch mehr Spartensender. Und da wollten wir wissen, ja, wie hat sich das denn ausgewirkt? Und da gibt die DEL zu, die Spiele bei Servus TV, die müssen noch besser angenommen werden. Da sei man dran, da arbeite man dran. Servus hätte aber auch keine leichte Situation gehabt durch die Übernahme der Sublizenz, und auch wegen der Spielverlegungen.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Hab ehrlicherweise auch nichts anderes erwartet, aber da muss man halt dann auch nochmal versuchen, gegenzusteuern. Das wird man tun. In
Ja,
welcher Form halt auch immer.
Auch das wundert mich nicht. Also wie gesagt, wenn die Magenta-Zahlen hochgehen, die Zahl der Eishockey-Begeisterten wächst ja nicht so rasant über die Jahre hinweg. Und je mehr Leute einfach dieses Magenta haben, die schauen sich das dann auch darüber an, weil halt trotzdem keine Werbung ist. Und wenn ich schon mal in der App drin bin am Fernseher oder auf dem Ding, dann kann ich auch mal schnell in der Drittelpause schauen, ob noch ein anderes Spiel gerade läuft, kann noch mal zwischendurch umschalten. Also so mache ich jedenfalls. Also von dem her. Und dann ist es natürlich so, dass Servus TV, also bei Sport 1 bleibt wahrscheinlich auch der geneigte Sportzuschauer, der sowieso schaut, was gerade irgendwo Richtung Sport unterwegs ist oder eben sich irgendwo Sonntagnachmittag, Spätnachmittag zwischen den Männersendern versteckt, Sport 1, D-Mark, wie sie alle heißen, dazwischen mal beim Rumseppen vielleicht irgendwo doch hängen bleibt. Da ist Servus TV vielleicht nicht ganz so hoch in den Durchschalt-Sendereien drin, also hier im süddeutschen, im bayerischen Raum vielleicht noch mehr als jetzt vielleicht irgendwo Berlin, Wolfsburg, Bremerhaven oder in NRW, auf die das Restprogramm dieses Senders ja auch gar nicht ausgelegt ist.
Das muss man auf alle Fälle mit erwähnen. Also, wir halten fest, das Zuschauerthema wird uns weiter in dieser Saison begleiten. Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir es mit angeschoben haben. Wer noch in die Detailanalyse auch selber gehen möchte in Sachen Zuschauern, dem sei die Webseite des werten Kollegen, Twitter-Kollegen Le Affon, wenn man, ich glaube, den Kollegen spricht man so aus, der hat nämlich eine wunderbare Internetseite mit also das ist ein Statistikparadies. Wir werden den Link auch nochmal hier in die Shownotes packen. www.leafun.net. Also da kann jeder auch nochmal richtig in die Tiefe gehen, auch mit Wochentagen und so weiter. Also ganz große Empfehlung. Das ist ein Statistik-Schlaraffenland, auch für Zuschauerzahlen. Und nochmal tolle Sache. Die Kollegen vom Eisblock haben unsere Zahlen nochmal grafisch aufbearbeitet. Und wie gesagt, die konstruktive Diskussion der Twitter-Bubble, das war beeindruckend und wie gesagt, schöne Woche. Wir bleiben da auf alle Fälle am Puck und werden das weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Sieb, ich glaube, es ist Zeit für Königsklasse. Und also Entschuldigung, nochmal danke auch an die DEL für die Antworten. Ne? Ist auch nicht selbstverständlich. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern. Wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau. Nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beintaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt es das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über drei Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also, das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du drei Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Na, also ihr bekommt noch sechs Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Online-Shop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas 21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch Versand kostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die ja, Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genauso ist es. Also, Packmas 21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. So, aber jetzt ist Zeit für Königsklasse.
Endlich.
Endlich. Endlich sprechen wir über gescheites Eishockey. Nein. Der EHC Red Bull München hat, das wussten wir ja schon, das Achtelfinale der Champions Hockey League erreicht. Für den Gruppensieg hat es am Ende einfach nicht mehr gereicht. Man hat es im ersten Spiel abgegeben gegen Tampere. Im Rückspiel war es halt dann einfach teilweise, dann wurde nochmal gezeigt, man muss sich nochmal ein bisschen strecken. Und das finnische Eishockey ist halt einfach richtig gut. Das heißt, man hat die Vorrunde auf dem zweiten Gruppenplatz beendet. Und dann haben wir natürlich am Donnerstag ganz gebannt da in die Schweiz geguckt, was da bei der Auslosung rauskommt. Und wir haben ein Déjà-vu, lieber Sebi. Wir haben ein Déjà-vu.
Also ich bin immer noch der Meinung, wir haben absichtlich verloren, damit wir genau dieses Los so bekommen können für die nächste Runde. Natürlich sind die Spiele noch nicht gespielt und sie waren immer sehr auf Augenhöhe, aber wenn man eigentlich sagen darf, man hat in dieser Champions Hockey League einen Lieblingsgegner, dann ist es der EV Zug.
Und ich wage mal zu behaupten, dass man in Zug nicht unbedingt so extrem happy drüber ist, dass es München geworden ist.
Ja, nein. Also wir hatten die ja im Red Bull Salut und wie ich da schon zu den Fans gesagt habe, von wegen, also beim nächsten Mal bekommt ihr nicht 4 Tore Vorsprung, sondern halt nur 3 und dann wird's halt wieder nix. Also weit aus dem Fenster gelehnt, aber nein, Zug ist, das ist... Ich glaube, wir kommen jetzt auch schon langsam in der Champions Hockey League halt einfach in die Situation, dass über die Zeit hinweg unter den besten europäischen Mannschaften gewisse Duelle einfach jetzt gehäuft vorkommen und dass man auch an den Standorten schon so ein bisschen einschätzen kann oder sich noch mehr auf den Gegner freut. Jetzt nicht nur, weil es ein Name ist, sondern eben auch, weil eine Geschichte dahinter steht.
Und die Geschichte haben wir. Zug gegen München. Das waren bisher immer ziemlich epische Spiele, muss man sagen. Es gab bisher 4 Duelle in der Champions Hockey League. In der Saison 2018 war es auch schon in den Playoffs. Damals in München 2-3 aus Münchner Sicht und in Zug dann ein 2-0. Da hat man es umgedreht. In der vergangenen Saison, also im Herbst 2021, war es dann das Gruppenfinale. An dieses Heimspiel gegen Zug kann ich mich auch noch erinnern, dieses 3-4 da Sekunden vorm Ende. Und dann aber im Rückspiel ein 6-1 für München in Zug. Das bringt uns auch in die kuriose Situation, dass es bisher nur Auswärtssiege gegeben hat.
Aber dazu muss man noch anmerken, ja, es war das Finale der Gruppenphase, aber es war ja nicht so wie dieses Jahr zum Beispiel, wo es darum ging, wer wird Erster, sondern es war im letzten Spiel ja ganz klar, wer verliert, fliegt raus. Also es war das Finale um den zweiten Platz und wer verliert, fliegt raus. Herrlich. Also.
Das heißt, eigentlich auch eine Art K.O.-Spiel und so gesehen hat der EHC Red Bull München da also moralisch auf alle Fälle mal die Nase vorne. Jetzt ist es so, am 15. November, dass das Hinspiel, das steigt in der Schweiz und am 22. November dann das Rückspiel am Oberwiesenfeld. Das werden intensive Spiele. Wir haben jetzt auch mal geguckt, wie sieht's denn eigentlich beim EV Zug in der Schweizer Liga aus? Die sind nach 11 Spielen auf Rang 7, haben aus den letzten 11 Pflichtspielen, also Champions League und Liga, aus den letzten 11 Pflichtspielen lediglich 6 Siege geholt. Und die Vorrundengegner des EV Zug waren Wolfsburg, Turku und Ljubljana. Da hat man 17 Punkte geholt, also doch relativ souverän die Gruppe gewonnen.
Hilft ihnen halt nichts mehr. Also ich meine, gut, vielleicht sind wir jetzt nicht an dem Punkt wie an anderen Standorten, die als schlechter Losverlierer gleich mal wieder bösere, höhere Mächte ins Spiel bringen wollen. Und wenn es nicht mehr reicht, dass einen die DEL verarscht und man die Liga zu Grabe trägt, jetzt fängt auch noch die böse CHL an. Böse, böse, böse.
Ja. Komm. Nee, aber lass uns auch mal über den Tellerrand rausblicken, denn es ist klar, dadurch, durch die Auslosung der Playoffs, ist auch der Weg gezeichnet durch die CHL, wenn es denn weitergeht. Spinnen wir mal diesen Playoff-Baum so ein bisschen durch. München ist im würde bei einem Weiterkommen ins Viertelfinale auf den Sieger des Duells Mountfield gegen Feuerstadt treffen.
Ja.
Das ist schon sehr attraktiv, aber ich finde, es hätte auch noch gefühlt einen Tick, also das, es hätte noch härter kommen können, aber das ist schon qualitativ sehr, sehr fein.
Ja, das ist richtig. Und da nichtsdestotrotz gerade Mountfield, glaube ich, also wir hatten die ja auch schon beim Red Bull Salut und wenn wir jetzt mal so ein bisschen reingeschaut haben, okay, die Eisbären machen jetzt vielleicht nicht die beste Saison, aber das ist schon feines Eishockey, was ich bis jetzt von denen gesehen habe. Also in den paar Spielen, die ich gesehen habe, das ist schon...
Ich würde aus dem Bauchgefühl auch ehrlicherweise sagen, dass ich da Mountfield leicht in der minimalen Favoritenrolle sehen würde. Nichts ist gegen Färjestad, ne? Also schwedische Teams und so, aber
ja, auf jeden Fall.
Mountfield aber jetzt in der aktuellen Form?
Man darf vielleicht an der Sache auch nicht noch vergessen dazu zu erwähnen, Mountfield war auch erst vor kurzem mal in einem Finale gegen Göteborg und ich denke, nicht nur alle großen Namen, sondern vor allem auch die Teams, die da irgendwo mit dabei waren und das nicht geholt haben. Das hat man jetzt ja auch bei Tampere gesehen, die letztes Jahr im Finale mit dabei waren. Da sitzt noch ein Stachel. Und ob der jetzt seit ein paar Jahren sitzt, wie bei uns, oder die anderen, die jetzt da noch dazugekommen sind, Mountfield, Tampere, die Champions Hockey League wird interessanter. Der Kreis derjenigen Teams, die unbedingt gewinnen, also die nicht nur gut abschneiden wollen, sondern die jetzt auch unbedingt mal gewinnen wollen, wird größer und ist gut für die Liga.
Absolut. Absolut für die Königsklasse ist das genau das, was sie braucht. Sollte es sogar bis ins Halbfinale gehen, jetzt gucken wir schon ein bisschen weiter, aber ich glaube, man muss es zumindest mal aufzählen, würde der EHC Red Bull München auf eines folgender vier Teams treffen, Rögle BK, den Titelverteidiger, Red Bull Salzburg, Tappara Tampere oder den HC Davos.
Ja.
Hat alles was. Ich meine, Champions League Sieger, Besieger sind wir ja quasi schon in der vergangenen Saison gewesen. In der Vorrunde gab es ja einen Sieg über Rögle. Und ansonsten hättest du quasi das Revival von 2019 mit dem Halbfinale mit dem Red Bull Derby. Hm. Gegen Tappara hätte man immer noch eine Rechnung offen. So ein bisschen zumindest. Und HC Davos ist ja mal ganz was anderes. Tatsächlich. Hat alles wieder was.
Ja, ach. Davos wird seit langem, aber sagen wir es mal so, immer wenn wir gegen Red Bull Salzburg im Halbfinale gespielt haben, haben wir auch ein Finale gespielt. So, und das
Ja, diese Statistik, die kann ich auch nicht widerlegen.
Richtig, genau. Also
immer wenn der EHC Red Bull München gegen Tappara Tampere im Halbfinale gespielt hat, hat es nicht fürs Finale gereicht.
Genau. Insofern erstmal selber weiterkommen und dann schauen wir. So, lass uns doch mal nach den anderen deutschen Mannschaften in der Champions Hockey League schauen. Wo ist Mannheim?
Haben wir doch in der letzten Woche schon gesagt, die haben vergessen zu melden. Da ist das Fax nicht durchgegangen.
Ganz, sehr schön. Wunderbar.
Das wirklich Schöne ist ja wirklich, es hätte ja theoretisch auch gegen Straubing entgehen können. Aber es ist wirklich so, ein deutsches Duell mit dem EHC Red Bull München kann es erst in einem Finale geben. Denn Wolfsburg und Straubingen sind in der Round of 16 im anderen Turnierbaum gelandet. Die Duelle, Lülea trifft auf Wolfsburg und Straubing trifft auf Frölunda.
Ja.
Also, schon ein bisschen, also aus niederbayerischer Sicht tut das fast ein bisschen weh. Also das ist natürlich schon hammerlos, aber da muss schon Ostern, Weihnachten und Silvester auf einen Tag fallen, glaube ich.
Lass mal so sagen, legen wir es sagen wir mal so, schauen wir mal, wie ernsthaft Göteborg die Geschichte angeht. Ob die gewillt sind, Straubingen zu unterschätzen.
Also das, im Normalfall nicht.
Aber im Normalfall, ach, die sind gut drauf. Und jetzt mal vom Großen und Ganzen ist Frölunda auf der rechten Tableau-Seite, glaube ich, so einfach, ja, du hast da Frölunda und dann hast du halt noch Lülia vielleicht noch so uns gelebt. Ja, du hast halt die Dinger, aber auf unserer Turnierbaumseite hast du halt schon Mountfield, Zug, München, Tampere, Rögle als Sieger. Das ist schon einseitige Geschichte.
Mit anderen Worten, du siehst das Finale München gegen Frölunda.
Ich würde gerne ein Finale München gegen Frölunda sehen, aber bei dem Turnierbaum, bin ich ganz ehrlich, bin ich jetzt erstmal froh, wenn wir das Viertelfinale erreichen, und sollte es dann gegen Mountfield in irgendeiner Form weitergehen, ist für mich die Saison in Ordnung. Ja. Ansonsten, nein, also jetzt, allein der Weg irgendwo Richtung Halbfinale zu kommen, ist dieses Jahr echt schwer. Und so wie die Spiele jetzt, die letzten, für die DEL könnte es reichen, soll es reichen, aber ich glaube nicht, dass es, wenn es Mountfield ernst nimmt, wenn es Tampere ernst meint, wenn es Rögle ernst meint, weiß ich nicht, glaube ich.
Also eine alles. Alles ist offen.
Ich kann es mir schlecht vorstellen, lass mich aber gerne positiv überraschen.
So sei es dann.
Hat unser Team diese Saison schon öfters gezeigt. Also im Endeffekt, auch wenn ich jetzt für mich sage, von wegen, als wir in die Saison gegangen sind und mir dachte, Gott, mit der Abwehr, wie willst du denn da irgendwo irgendwas reißen wollen in dieser Liga? Und so wie es jetzt momentan ausschaut, sind die Jungs gar nicht so schlecht unterwegs und überraschen mich ein ums andere Mal.
Es bleibt natürlich noch abzuwarten an dieser Stelle, wie es um Conny Abelshauser steht, wie lange der dann wirklich jetzt momentan ausfallen wird, auch noch so ein Thema. Aber auch da werden wir dranbleiben. Zur Vervollständigung noch die Spiele, die wir nicht genannt haben, sind Fribourg-Gottéron gegen Jukurit Mikkeli. Die haben es bei ihrer ersten Teilnahme aus, also die Finnen haben es direkt geschafft, ins Achtelfinale zu kommen. Und Skellefteå gegen die ZSC Lions aus Zürich. Ganz interessant, die wechseln dann quasi pünktlich zum Achtelfinale in der Champions League in ihre neue Halle. Was übrigens ein ziemliches Schmuckkästchen ist. Also NHL-Standards, ich glaube 12.000 Plätze. Soll ja NHL-Teams geben, deren Halle noch kleiner ist. Arizona. Kann ja jeder nochmal nachgucken, wer das nicht mitbekommen hat. Gut. Champions Hockey League, hochklassig, hingehen. Stichwort hingehen, Oberwiesenfeld. Man soll hingehen. Am besten nicht nur zur Königsklasse, sondern auch in die Liga.
Sagt wer?
Sag ich.
Okay.
Und wir haben ja vorhin Magenta Sport schon angesprochen.
Ja.
Wir haben da was. Wir setzen einen Anreiz, dass ihr ans Oberwiesenfeld kommt, denn gemeinsam mit Magenta Sport verlosen wir Tickets für ein Heimspiel des EHC Red Bull München. Und Magenta Sport zeigt nicht nur alle Spiele der DEL live, sondern stellt uns auch, und jetzt haltet euch fest, einmal zwei VIP-Tickets zur Verfügung zur Verlosung, und zwar für das Heimspiel des EHC Red Bull München am 4. November gegen Straubingen. Eine Ansage, hm?
Wo kann ich gewinnen? Wo kann ich die anderen Leute abschalten?
Dir ist schon klar, dass die Packmas-Crew hier ausgeschlossen ist an der Teilnahme.
Irgendwas ist hier immer.
Lustigerweise haben wir noch nicht mal ausgemacht, wie man gewinnen kann. Sie, wir haben uns da vor der Folge gar nicht abgesprochen.
Oh nein!
Ja, oh nein! Was machen wir denn da?
Oh, es geht gegen Straubing. Na, mach mal Gewinnspielfrage, oder? Gewinnspielfrage ist super.
Hast du eine? Spontan. Ja.
Es geht um VIP-Tickets. Und zwar muss man zwei Sachen richtig beantworten.
Alter, jetzt haust du es aber raus.
Es gab in der Vergangenheit zwischen dem EHC München und den Straubingen Tigers ein Rekordspiel, das es sogar mal in die Hall of Fame geschafft hat. Und da ging es um ein Penalty-Schießen. Und die richtige Antwort wäre dann, wann war dieses Spiel
Genaues
und
Datum, bitte.
das genaue Datum und wie viele Penalties gab es in diesem Spiel, also im Penalty-Schießen?
Gefällt mir. Wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt uns eure Antwort an team@packmas.de. Auch das packen wir euch hier in die Shownotes. Und Teilnahmeschluss ist, sagen wir, ha, ganz einfach. Der kommende Freitag, der 21. Oktober 2022 um 19:30 Uhr, denn da beginnt das Spiel Straubing gegen München. Womit sich dieser Kreis schließt. Wenn ihr gewonnen habt, dann setzen wir uns mit euch in Verbindung.
Genau.
So machen wir das. Also nochmal, mit Magenta Sport verlosen wir einmal zwei VIP-Tickets für das Spiel des EHC Red Bull München am 4. November gegen Straubingen. Und die Gewinnspielfrage ist, wann war das rekordverdächtige Penalty-Schießen gegen die Straubingen Tigers? Genaues Datum und die Gesamtanzahl der Penalties. Sehe ich das richtig, Sibi?
Genau.
Sibi, haben wir irgendwas vergessen, was wir irgendwie noch ansprechen
Ja,
wollten?
das übliche Rechtswege und so ausgeschlossen. Ihr kriegt auch nicht den Geldwert der VIP-Tickets, sondern es gibt nur die Tickets. Genau. Wer nicht erscheinen kann und gewonnen hat, hat halt Pech gehabt oder muss sich halt selber drum kümmern.
Da gehen wir dann in den Austausch, wenn es ist.
Genau.
Gut, und sonst?
Ansonsten bleibt mir anzumerken. Ich wollte doch noch was Kritisches anmerken, was mir zu über die letzten Tage aufgefallen ist. Mir wird ja nachgesagt, dass ich gewissen Spielern gegenüber hier Fanboy-Gedanken habe. Ich glaube, der Daubi braucht echt einmal eine Woche Urlaub. Nicht, weil er sich nicht reinhängt oder weiß Ding, aber es denkt mal drüber nach. Ich glaube, der braucht echt mal eine Woche Urlaub. Der schaut mir ein bisschen überarbeitet aus.
Das Schöne ist, dass das möglich wäre bei der Kaderbreite.
Ja.
Und wenn man so ein Arbeitsziel wie Maxi Daubner einfach mal eine Woche rauslässt, warum nicht?
Also,
Er hätte sich auch verdient, sagen wir mal so, ne?
nicht böse gemeint, aber manchmal braucht man vielleicht mal ein bisschen Zeit, um Akkus wieder aufzuladen.
Mit diesen philosophischen Schlussworten oder diesem gut gemeinten Tipp vom Sebi. Machen wir den Deckel drauf auf Packmas Podcast Stammtisch Episode 111. Zumindest der Sebi hatte sein Schnäpschen oder Likörchen, was es dann noch, ich habe es vergessen, was es war. Wir verweisen weiterhin auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns da gerne, da verpasst ihr nichts. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst gerne hohe Bewertungen. Freut uns. Ansonsten erzählt es weiter, dass es uns gibt. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und ja, grundsätzlich gilt immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Magmas. Ciao, ciao.
Servus.